Music Loft, ein Podcast von RF Media Schweiz.
Ja, wir machen die Bühne frei für Schweizer Musik, reden mit Musikerinnen und Musikern und Menschen aus der Musikszene über ihr Musikschaffen, ihr Leben und über Gott und die Welt. Mein Name ist Andi Meier und heute ist der Marc Bernecker in der Music Loft. Willkommen an unserem Podcast.
Danke für die Einladung.
Du hast über 30 Jahre Erfahrung im Musikgeschäft, hast bei Musiklabels geschafft, bist Mitgründer von Cold Kings, bist heute als Dozent auch tätig, machst vor allem Workshops für Bands, Künstlerinnen und Künstler. Da gibt es so einiges zum drüber schwätzen. Angefangen von deinem platzten Fußballtraum, kann man vielleicht sagen, und dein Weg vom Rintel über Oregon in den USA zu den grossen Labels. Über das reden wir alles, aber zuerst einfach noch ein paar schnelle Entweder-oder-Fragen.
Okay.
Bist du bereit?
Ja.
Gut. Streaming oder Schallplatte?
Streaming.
Podcast oder YouTube?
YouTube.
Zelt oder Hotel?
Hotel.
Berge oder Meer?
Berge.
Sneakers oder Lackschüli?
Sneakers.
Auto oder ÖV?
Auto.
Dann haben wir Kaffee oder Tee?
Kaffee morgen, Tee am Nachmittag.
Liegestuhl oder Hängematte?
Liegestuhl.
Das Notizbuch lieber oder das Notiz-App?
Das Buch.
Dann Bier oder Wein?
Weder noch.
Sondern? Vielleicht dann?
Super langweilig Wasser. Trinke Alkohol.
Ist auch fein, Wasser. TikTok oder Instagram?
Weder noch.
Flohmarkt oder Shopping Mall?
Das kommt drauf an.
Restaurant oder Takeaway?
Takeaway.
Netflix oder Kino?
Netflix.
Morgen oder Abend?
Definitiv Abend.
Open Mics oder Festivals?
Festivals.
Und dann die Frage, Rintel oder Oregon?
Oregon.
Ist jetzt auch nicht verwunderlich.
Ja, ich weiß.
Also ja, wo noch im Rintel.
Aber hast du die, hast du gemerkt?
Ja, es ist noch kurz ein bisschen die Frage auftaucht. Weil du bist im Rintel aufgewachsen, ja. Hast dort seinerzeit einen grossen Traum gehabt vom Fußballprofi. Mhm. Was ist nachher passiert, dass du in die Musikszene gegangen bist?
Ich würde sagen, dass ich bis 18 extrem seriös war und gelebt habe. Mhm. Das heisst, es hat kein Alkohol, kein Nikotin, keine andere Sachen gegeben. Und dann hat sich das ein bisschen geändert. Und wenn du willst, richtig das professionell durchziehen willst, hast du keine Chance gehabt. Ja. Und Musik hat mich aber schon seit Kindheit begleitet. Mich hat vor allem sehr früh angefangen interessieren, was singen die Leute. Mhm. Das heisst, ich habe immer ein unbewusst schon eine Tiefe gesucht. Irgendeine Message, wo die Musizierenden versuchen zu vermitteln. Und bin dann einem zweiten Traum nachgegangen, irgendetwas mit der Musik können zu machen. Habe aber lange nicht gewusst, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, wo man einsteigt und so weiter.
Was sind denn so mit 18, 19 deine ersten Schritte in dieser Musikszene?
Ich habe so die lokalen zwei, drei Bands, die es hatte, versucht, irgendwie auf einer Grümpelturnierbühne oder Turnfestbühne oder irgendwo in einem trümmeligen Club irgendwo reinzubringen. Mich hat immer interessiert, was muss man machen, damit die Leute live auftreten können. Und mich hat es nie interessiert, selber ein Instrument zu spielen oder zu lernen, sondern immer das Organisatorische eigentlich. Was steckt dahinter? Was braucht es alles?
Nachher hast du ja ganz viel Erfahrung können sammeln in den USA dann. Du bist eigentlich als Au-pair dort arbeiten, hast aber viel Zeit gehabt für anders. Mhm. Wie war das jetzt für dich? Gehen wir nochmal zurück. Von der kleinen Schweiz und du landest in den USA. Magst du dich an den Moment erinnern?
Natürlich eine kleine Vorgeschichte. Das war in der Mitte der 90er Jahre, sprich 94, um ganz genau zu sein. Das ist gerade so 1,92 ist das Grunge. Die Grunge-Szene explodiert in Amerika, vor allem so Pacific Northwest, also Seattle, Washington State. Und ich habe einfach gewusst, dass ich nach der Lehre, nach der RS, gerne möchte Englisch lernen. Mhm. Aber nicht wie die meisten auf England. Ich dachte, das ist zu nach. Ich muss weiter weg, damit ich nicht jede Woche einen Besuch habe. Mhm. Sondern auch ein bisschen weg vom Rintel und ein bisschen mehr entdecken und sehen. Und da war irgendwie klar, ich will so nach wie möglich bis Seattle sein. Und dann hat es in Zürich hat's die erste Vermittlungsagentur für männliche Au-pairs gegeben. Experience hat die, glaube ich, geheissen. Und durch die Agentur konnte ich dann angeben, wo ich circa hin möchte. Und auch so, wie viele Kinder und so, hast du alles anhöckeln können. Und dann ist irgendwann ein Brief gekommen, der geheissen hat, wir haben eine Familie gefunden in Portland, Oregon, mit zwei Buben und einem Hostfather. Mhm. Die Kids waren 13 und 16 und ich war da 21. Mhm. Und das hat irgendwie gut getönt. Ich mag mich aber erinnern, die Frage war dann, aber wer kocht denn in diesem Männerhaushalt? Mhm. Und dann habe ich das der Agentur die Frage gestellt. Und das Feedback war, ob ich wüsste, wie man ein Telefon bedient. Und wenn ja, dann kann ich kochen. Wenn ein Jahr dann nur bestellt. Wow. Vielleicht haben wir jetzt auch die Antwort vorher auf Restaurant oder Takeaway. Ich glaube, wahrscheinlich auch unbewusst ist das gerade noch mit reingeflossen. Also ich bin auf Oregon zum weit weg gekommen von dort, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Und einfach auch neue Sachen wollen zu erleben. Also ich bin dort bei dieser Host Family gelandet, wo ich aber nur haben müssen Kids von der Schule abholen und heimfahren. Darum, dein Kommentar, ich hatte recht viel Freizeit gehabt. Ein ganzes Jahr lang.
Und wie hast du die Freizeit genutzt?
Mit extrem viel Musik konsumieren. Konzerte, Bands entdecken, die ich eh nicht kennt habe. In den kleinsten Clubs, in den kleinsten Festivals. Und habe immer auch ein bisschen versucht, dort mal schon Leute kennenzulernen und Netzwerken. Mhm. Weil ich nicht durfte, also ich bin als Au-pair offiziell angemeldet gewesen. Aber ich durfte nicht arbeiten. Ja. Ich hatte keine Green Card, also keine Arbeitsbewilligung. Und darum war einfach klar, Volunteer, überall einfach ein bisschen mitmachen und einfach ein bisschen in die Szene reinrutschen. Mhm. Und in den Mitte der 90er Jahre bist du als Schweizer in Oregon der völlige Outsider gewesen. Also die haben es geliebt.
Ja. Dann bist du auch schnell im Netzwerk, bist schnell dazugekommen, bist auf dich zugekommen.
Genau. Ja. Und dadurch, dass ich halt dann automatisch in die Szene reingekommen bin, wo man musikalisch gleich aufgestellt war, ist dann auch die Szene nicht viel grösser am Schluss des Tages.
Mhm. Und nachher bist du dann auch mit diversen Bands eben umgezogen. Hast ja eigentlich eben nicht arbeiten dürfen. Das hat dich aber nicht gehindert, du hast, glaube ich, ein Studentenvisum geholt.
Ja, das ist dann beim zweiten. Also ich musste ausreisen nach dem ersten Jahr, nach den 12 Monaten. Und nachher bin ich als Student über.
Ja.
Damit ich günstig auf dem Campus wohnen konnte. Und einfach dort sein können. Mhm. Und dort, weil ich halt dann auch aufbauen auf dem Netzwerk, das ich ein Jahr lang gepflegt habe, bin ich automatisch in diverse Touren von Leuten und Bands reingekommen, wo es nicht darum gegangen ist, Geld zu verdienen, sondern einfach den Lifestyle zu leben. Mhm. Und ja, man hat dann geschafft für Essen, Trinken, Unterkunft. Mhm. Und mit Anfangs 20 habe ich auch nicht mehr gebraucht.
Klar.
Also und nicht gross mir Gedanken gemacht, wie sieht die nächsten 20 Jahre aus. Und sehr im Moment gewesen.
Ja, und dann bist du halt auch in die Kontakt gekommen, das Netzwerk hat sich können erweitern. Ist das so ein bisschen das? Oder was würdest du sagen, was ist das, was du am meisten mitgenommen hast für dein Arbeiten, vielleicht auch heute aus dieser Zeit in den USA?
Dass es für mich relativ früh wichtiger gewesen ist, was für Leute dahinter stecken, als die Art und Weise der Musik, die gemacht wird. Ich habe zwar eingangs gesagt, dass ich so unbewusst sehr schon auf Text mich fokussiert habe, aber noch wichtiger war für mich, ich will Lust haben, dich heute zu sehen. Ich will Lust haben, mit dir heute etwas zu machen. Mhm. Und ich muss nicht den ganzen Tag deine Musik hören und die abfeiern. Mhm. Sondern das Ziel ist eigentlich, wie können wir das meiste rausholen aus dem, was du mitbringst. Mhm. Und darum habe ich glaube, dort auch gelernt, gar nicht unbedingt müssen etwas zu suchen, was ich super cool finde, auf der musikalischen Ebene, sondern eben das Menschliche, was mich eigentlich viel mehr interessiert hat. Mhm. Und das ziehe ich übrigens bis heute durch, dass zwar das Off-Bands nicht gerne hören, wenn ich ihnen sage, beim Kennerlernen, deine Musik habe ich gehört, aber es ist für mich nicht wichtig. Mhm. Ich entscheide mich, ob wir zusammenarbeiten, ob ich die mag und ob ich Lust habe oder nicht. Und das ist zum Teil so, aber du musst doch meine Musik gut finden, du musst doch meine Dinge abkehren.
Du musst doch das unterstützen.
Genau, und ich sage, ja, also ich nicht. Und das ist schon mal erstmal wichtig. Das ist für mich nicht eine richtige oder falsche Entscheidung, aber das ist meine Entscheidung. Mhm. Und an das glaube ich. Und wenn das Leute nicht passt, dann muss man halt eine andere Art oder einen anderen Partner suchen für das.
Hast du dann auch viele Freundschaften aus dieser Zeit, die bis heute noch da sind?
Also aus Amerika habe ich jetzt gerade letztes Jahr das erste Mal gesehen, nach 20 Jahren, im 50. Feiern. Mhm. Und habe festgestellt, dass das etwas Unschönes ist mit gewissen Amerikanern. Du hast sie 20 Jahre nicht mehr gesehen und du siehst sie und hast das Gefühl, man hat sich vorgestern gesehen.
Ja.
Und von dem her habe ich zwei Hände voll ganz gute Freunde von der Amerika-Zeit. Habe aber jetzt ein intensiverer Austausch mit Leuten, die ich jetzt vielleicht später getroffen habe im Leben. Mhm. Außer meine Host Family, also mit der Familie, wo ich gewohnt habe, da bin ich seit 1994 nonstop in Kontakt. Ja. Und das ist etwas so Schönes.
Ja, das glaube ich.
Bis mit jetzt Fußball-EM, die sind zwar Amis, mhm, aber die verfolgen jeden Match mit und wir haben da unseren EM-Chat. Und
noch gar das Tippspiel.
So weit sind wir noch nicht, aber der Austausch, mhm, der ist da.
Ja.
Bis heute.
Nachher bist du zurück in die Schweiz, bist 2 Jahre nach London mal, hast bei grossen Labels geschafft, hast das Booking fürs Abart auch gemacht zum Beispiel, hast für eine Musikstiftung geschafft. Wie hast du nachher diese Zeit erlebt? Oder vielleicht auch, was in dem Ganzen hat dir so am meisten Freude gemacht in dieser Arbeit?
Oh, das ist eine grosse Frage, weil das so viele verschiedene, mhm, Schritte und Kapitel gewesen sind.
Gibt es etwas, weißt du, wo sich so ein bisschen durchgezogen hat und gemerkt hast, ah, der Punkt, der macht mir in all diesen verschiedenen Sachen, ist das wieder auch das mit dem näheren Kontakt mit den Leuten?
Mhm. Jetzt, wenn du mir das so fragst, habe ich das Gefühl, dass sehr vieles, was ich gemacht habe, immer eine Vorarbeit war für das Nächste, was kommt, wo ich aber gar nicht gewusst habe, dass es kommt.
Mhm.
Das heisst, als ich bei meinem ersten offiziellen Job in der Branche angefangen habe, für ein amerikanisches Label zu arbeiten, das hat Zomba Records geheissen. Das war unter anderem bekannt durch Jive, wo, mhm, Britney Spears und Backstreet Boys und NSYNC, so die grossen Boybands und eben Britney Spears waren. Ich hatte aber mit der ganzen Rockabteilung zu tun.
Ja.
Das heisst, ich habe dort mit hauptsächlich Bands geschafft, die eben nicht so bekannt sind und versucht, mit dem kleinen Einfluss, den du in der Schweiz hast, die Bands versuchen, in der Schweiz zumindest auf ein nächstes Level zu bringen. Mhm. Also Aufbau von Acts hat mich immer mehr interessiert, als können sagen, ja, wir haben mit dem und dem grossen Act geschafft, wo du aber in der Schweiz einen kleinen Einfluss wirklich hast, ob jetzt die weltweit erfolgreich oder keinen, ja, Einfluss hast, wahrscheinlich sogar. Hat mich aber auch nie interessiert, sondern immer, was können wir machen, damit die Künstler immer aufs nächste Level kommen.
Mhm.
Und das nächste Level ist immer komplett unterschiedlich. Und es ist immer ein anderer Weg. Es ist immer alles gleiche Ziel. Mehr spielen, mehr verdienen, mehr Aufmerksamkeit. Und der Weg ist immer ein bisschen, aus meiner Sicht, immer ein anderer. Und auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es sind so wie einzelne Aus- und Weiterbildungsstufen gewesen, wo ich aber eigentlich nicht sehr bewusst die Entscheidung getroffen habe. Jetzt aber zurückschaue und merke, angefangen bei einem amerikanischen Rocklabel, dann sind wir Zomba an einen Major verkauft worden, BMG. Ich habe keine Lust gehabt auf eine Major Company. Also habe ich mir einen Job geschaffen bei einem anderen Label, wo ich dafür geschafft habe in der Schweiz, bei Rykodisc. Wieder ein amerikanisches Rocklabel, das den Hauptsitz in London hatte. Also habe ich gewusst, ich will zu denen arbeiten, weil ich will nochmal raus.
Mhm.
Ich bin gerade 30 geworden da,
mhm,
und habe zu meinem 30. Geburtstag den Anruf von meiner damaligen Chefin bekommen. You got the job.
Ja.
Und also wieder etwas Neues. Und London-Zeit war wahrscheinlich für mich die wichtigste gewesen, jetzt sagen wir mal, aus der Business-Perspektive.
Mhm.
Weil Netzwerk ist schon meine Hauptaufgabe gewesen, täglich.
Mhm.
Und in London hast du einfach jeden Tag 10 Shows. Und ich bin aber 8 gegangen in dieser Zeit. Und hast halt jedes Mal wieder neue Leute kennengelernt.
Mhm.
Und von dem profitiere ich bis heute, was aber nicht garantiert, dass ich wegen dem überhaupt Bands im Ausland platzieren kann.
Mhm.
Aber zumindest die Möglichkeit, auch Feedback reinzuholen, Inputs reinzuholen, das Zeug den Leuten zu zeigen, abzuspielen, wo oft gar kein Feedback bekommst, wenn du einfach die Leute nicht kennst.
Ja, genau. Dann landet das Mail einfach im Nirgendwo und es kommt halt nicht zurück. Und bei dir
ist der erste
Kontakt natürlich. Ja,
genau.
Ja.
Also ich glaube, es hat sich immer so ein bisschen eins nach dem anderen ergeben. Bis zu Cold Kings eigentlich. Das ist ja ein Teil von der Frage, wenn ich denn Cold Kings ist, so entstanden, dass ich angefangen habe, irgendwann mich öffnen für Schweizer Bands.
Mhm.
Ich bin ganz ehrlich gesagt, bis vor etwa 12 Jahren, es gibt jetzt 10 Jahre, habe ich nicht viel Erfahrung gehabt mit Schweizer Bands, außer ganz am Anfang, wo einfach niemand interessiert hat. Und nachher habe ich immer internationale Bands gehabt.
Ja.
Und die Szene hat sich extrem verändert aus meiner Wahrnehmung zwischen den, sagen wir jetzt mal, 90er und den 0er Jahren. Hat auf einmal mega viele spannende Schweizer Acts gegeben und ich habe das Gefühl, vielleicht kann ich da etwas denen zurückgeben.
Mhm.
Und so habe ich dann im Prinzip mit zwei, drei Kollegen, ein, zwei ein bisschen besser und die anderen ein bisschen weniger gut kennt, haben wir das Gefühl gehabt, der eine macht Booking, der andere macht Promo, jeder ganz Managementbereich, den ich mit reinbringe. Ein vierter war ein angehender Anwalt. Wir sagten, wir sind einfach zusammen. Mhm. Und haben ohne irgendwelche Pläne, ohne irgendwelche Strategien, all das, was ich eigentlich die ganze Zeit erzähle, mhm. wir machen es einfach.
Eigentlich ein Bauchentscheid, so ein bisschen.
Sehr. Ja. Ich bin zwar dort, wir haben alle noch so ein bisschen Nebenjobs gehabt, ganz am Anfang. Ich habe unter anderem für eine Musikstiftung geschafft. Mhm. Und haben relativ schnell gemerkt, nein, wir müssen all in, sonst geht es nicht. Mhm. Und jetzt sind wir vor 3 Monaten sind wir 10 geworden. Also das gibt es immer noch. Mhm. Und das ist für uns ein Mega-Erfolg.
Mhm. Wie ist das jetzt für dich mit Cold Kings? Ist ja schon ein bisschen ein Traum, den man verwirklichen kann. So, du bist nicht ganz selbstständig, aber gleich, du hast mitgegründet bei dieser Musikagentur. Und gleichzeitig hört man jetzt auch, es ist nicht mehr so rosig in der Musikbranche. Wie gehst du vielleicht auch mit dem finanziellen Druck um? Jetzt auch nach 10 Jahren oder in der Zeit, in diesen 10 Jahren, ist vielleicht auch mal der Moment gekommen, so, oh, ist das der richtige Weg gewesen?
Die Frage ist eigentlich erst letztes Jahr das erste Mal gekommen. Mhm. Und zwar, weil ich bis letztes Jahr leider mir die Frage nie gestellt habe. Mhm. Ich habe es gemacht, weil ich es liebe. Und es hat gar keine Frage gegeben, gibt es etwas anderes? Es war immer all in. Und vielleicht die ersten 5 Jahre, 7 Tage in der Woche, nachher zwungenermassen irgendwann mal sagen, nein, es darf nur 6 sein. Mhm. Und jetzt versuche ich, ja, wenn es geht, 5 reduzieren. Erst Glück, dass ich eine Frau habe, die mich von Anfang an unterstützt. Weil sonst wäre das unmöglich gegangen. Mhm. Jetzt aber seit einem Dreivierteljahr versuchen, ich habe aufgehört mit Management, komplett, mhm. vor 1,5 Jahren. Und jetzt geht es auch mal ein bisschen mehr um mich und nicht immer um die anderen, was super war. Mhm. Aber es gibt auf einmal eine andere Perspektive, wo ich mich muss immer noch daran gewöhnen muss. Jetzt wie zum Beispiel auch hier zu sitzen. Mhm. Normalerweise wäre es ein Künstler von mir da und würde erzählen und ich werde hinten dran zulassen oder nicht zulassen. Und jetzt über meine Geschichte zu erzählen, ist Neuland. Aber ich versuche mich zu öffnen, weil jetzt geht es auch darum, dass ich mein Angebot und meine Erfahrung kann mit den Leuten teilen kann. Von dem her ist Cold Kings bis heute ein Traum, den ich einfach leben kann. Mit jetzt aber auch, du hast vorhin die Schule angesprochen, mit einem Nebenjöppli, mhm. Wo ich einfach so einmal in der Woche kann Zeit- und Selbstmanagement kann unterrichten und 1:1 Coachings kann, vor Ort machen. Aber das ist natürlich einfach eine kleine Sicherheit, die aber mhm. von dem allein könnte nicht haben. Weiß ja auch nicht. Ja. Ich finde die Mischung gut, weil wir haben dort auch mit Klassik und Jazz Studierenden zu tun, wo ich als, sagen wir mal, Rocker bis vor 3 Jahren nichts zu tun hatte. Und jetzt auch dort merken, spannend, weil es ist sehr oft eine ähnliche Situation und es kommt gar nicht darauf an, ob es eine Gitarre in der Hand ist oder eine Geige oder am Klavier hockst, weil auch die möchten gerne raus, mehr Präsenz cool. haben, mehr spielen, können von dem leben, mhm. aber stellen sich kaum die Frage, ja, aber muss ich alles dafür machen, um vielleicht einmal dem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Mhm. Darum, im Moment bin ich recht an einem guten, guten Ort.
Was würdest du denn sagen, hat sich so ein bisschen verändert in der Musik, von früher jetzt im Vergleich zu heute? Hat sich etwas verändert oder ist alles noch mehr oder weniger gleich?
Es ist extrem viel verändert. Jetzt, ich sehe mich gerade vor einem Fax stehen, zum Beispiel. ja, und das ist, ja, das ist aber nicht 50 Jahre seither. Ja. Ich meine, das ist 20 Jahre seither. Als ich bei Zomba geschafft habe, habe ich meine ersten E-Mails verschickt. Komplett mhm. überfordert gesehen. Mhm. Vor dem Computer zu hocken und zu mailen. Oder wir haben fast alles per Fax gemacht. Mhm. Und wir haben telefoniert. Und was vor allem, glaube ich, einer der grössten Unterschiede ist, früher hast du nicht können Songs veröffentlichen ohne Deal. Ja. Also wenn du kein Label hast, dann ist deine Ware nicht in den Laden gekommen. Mhm. Sprich, online hat es noch gar nicht gegeben. Genau. Sondern du musst in den Handel kommen und in den Handel bist du noch mit einem Vertrieb mhm. oder mit einem Label. Und der Vorteil heute ist, wir zwei können nachher etwas aufnehmen, mhm. morgen veröffentlichen. Der Nachteil könnte aber sein, dass es halt vielleicht nicht gut genug gesungen, performt, mhm. aufgenommen, promotet, vermarktet wird. Ja. Das heisst, der grösste Unterschied ist einfach sicher die Masse ja. von Releases. Und für es fällt wieder Quality Check, der fällt wie weg. Mhm. Also das Label ist die, die oft Qualität gecheckt haben. Ob man immer mit allem einverstanden war, ist wieder eine andere Frage, aber es hat gleich wie einen Filter gegeben. Mhm. Und den gibt es aus meiner Sicht jetzt.
Den machen die Konsumentinnen und Konsumenten, könnte man sagen.
Ja, aber es ist fast nicht mehr möglich, irgendwie aus meiner Sicht nachzukommen. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie viele Releases im Moment täglich oder wöchentlich neue Releases rauskommen von Künstlern, die noch nie etwas veröffentlicht haben. Mhm. Und darum ist es sicherlich, für mich ist es gut, by the way, für mein Business,
ja.
Weil ich versuche ja genau diesen Leuten ein Grundkenntnis beizubringen oder Leute, die schon lange machen, andere Wege aufzuzeigen, wie man es vielleicht auch mal probieren kann. Mhm. Das ist super für mich.
Ja.
Aber eben, es gibt natürlich, es ist auch schwierig, erfolgreich zu sein. Mhm. Irgendwo reinzukommen, in ein Radio reinzukommen, auf eine Playlist zu kommen, live zu spielen. Das ist auch ein grosser Unterschied. Früher hast du mit vielleicht ganz wenig Szenen hast du auch kein Konzert können buchen oder Touren ohne Agentur.
Mhm.
Heute kann jeder jedem Club ein Mail schreiben. Jedem Festival ein Mail schreiben. Auch wieder Vor- und Nachteil. Ich glaube, das wären jetzt vielleicht so ein bisschen die, aus meiner Sicht die ersten offensichtlichen Unterschiede.
Mhm. Du hast vorher gesagt, was du heute machst, ist vor allem Coachings von Artists und Bands. Und über das reden wir noch ein bisschen. Holen uns noch ein paar Insights in die Big Five vom Musikbusiness. Zuerst gehen wir jetzt aber noch in die Rubrik persönlich. Unser Merius hat Vision zum Über Gott und die Welt bricht. Und darum gibt es auch in diesem Podcast eine eigene Rubrik dazu.
Mhm. Music Loft persönlich. Fragen über Gott und die Welt.
Und da hast du können Fragen nachkreuzeln. Und die erste Frage, die wir da nehmen, ist: Auf welche Fragen hättest du gerne Antworten?
Ich frage mich, wie es im 2024 möglich ist, dass es immer noch viel zu viele Leute auf der Welt gibt, die zu wenig zu essen und zu trinken haben.
Mhm.
Das ist also eine Frage, wo ich aber einfach keine Antwort habe.
Mhm.
Wo ich jetzt gemerkt habe, mich auch unbewusst am Herfahren wieder beschäftigt. Dass kleine Sachen im Zug beobachtest.
Mhm.
Und ich würde jetzt einmal auch behaupten, dass den meisten Leuten, die hier leben, extrem gut geht im Vergleich zu anderen Ländern.
Mhm.
Und ich verstehe aber nicht, wieso. Ja. Das wäre jetzt eine Frage, die ich gerne
antworte. Sehr grosse Frage, ja.
Drauf
ja,
hätte.
Voll. Glaubst du an Schicksal?
Ja. Ich glaube an Schicksal. Ich switche ab und zu zwischen Schicksal und Glück und Pech. Ich glaube ganz fest daran, dass man sehr vieles planen und mitbestimmen und auch ein bisschen mit beeinflussen, aber nicht alles. Und der letzte Teil vom nicht alles ist für mich der Schicksalteil. Oder Glück gehabt oder Pech gehabt.
Mhm.
Von dem her glaube ich ganz fest an das.
Mhm. Hast du die Frage auch schon mal gestellt, ob es einen Gott gibt?
Die Frage so habe ich mir, glaube ich, noch nie gestellt. Aber ich glaube, die Antwort geht darauf. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube an das Universum. Das heisst, ich glaube daran, dass wir nicht allein sind. Ich glaube auch daran, dass es etwas oder jemand gibt, wo uns begleitet, beobachtet und vielleicht ein bisschen mit dem Schicksal Hand in Hand durch die Gegend läuft ab und zu. Aber für mich ist das jetzt nicht unbedingt ein Gott oder eine Person oder irgendetwas, sondern für mich ist es ein bisschen grösser, aber weniger klar.
Ja.
Aber es fühlt sich irgendwie auch besser an, weil es passt auch jetzt zu meiner Persönlichkeit, dass ich mich sehr ungern irgendwo in eine Schublade stecken lasse.
Mhm.
Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem zu tun.
Mhm.
Aber ich glaube extrem an viele Sachen.
Mhm.
Ich bin als Ritualkind, von dem her stand ich auf das sehr.
Was für Ritual machst du denn so im Alltag?
Es fängt am Morgen früh an. Das Erste, was ich morgen mache, ist mit meditieren.
Mhm.
Dann kalt duschen.
Oh wow. Ich ziehe meinen Hut.
Ja, das ist aber noch nicht so lange in meinem Leben. Ja. Ich bin eigentlich ein extremer Heissduscher gewesen.
Mhm.
Und habe dann vor etwa 4 Jahren mit Wim Hof angefangen.
Mhm.
und bin absolut süchtig. Das heisst, Morgenritual, meditieren, kalt duschen und am Abend genau das gleiche nochmal. Also meditieren zweimal am Tag.
Ja.
Das ist so etwas, eines meiner Rituale. Plus habe ich diverse andere Rituale, die jetzt mal noch für heute auf der Seite bleiben.
Das tut dir ja gut. Was tust du sonst noch gut für dich? Jetzt abgesehen von dem.
Ich versuche, wenn es geht, mich zu bewegen. Also ich, mache gerne Yoga und kombiniere natürlich das auch wieder mit Meditieren. Ich versuche, so viel wie möglich im Wald zu sein. Weil dort fühle ich mich, im Wald und in den Bergen fühle ich mich am wohlsten. Dort habe ich das Gefühl, kann ich wie am besten abschalten. Plus versuche ich auch, wenn es geht, auf Zucker zu verzichten. Und das mit dem Alkohol habe ich vorher angesprochen, das ist aber nicht etwas, was ich bewusst geplant habe, das ist einfach mal so gekommen, dass ich mich entschieden habe, dass ich das nicht mehr will. Das ist, glaube ich, auch gut für den Körper. Ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Und auch noch ein Punkt könnte sein, dass ich extrem probiere, seit 13 Jahren im Jetzt zu sein. Und 13 Jahre, weil da ist mein Hund gekommen, und der ist bis heute noch da und der zeigt mir jeden Tag auf, bis im Jetzt. Und das finde ich super spannend und mega anstrengend. Aber hilfreich, weil eben auch so mit Führer schauen, zurück schauen, das mache ich. Ich bin dort sehr bewusst. Ich bin auch in die verschiedenen Arten von Gesprächen, Therapie und so weiter. Also das hilft mir extrem. Aber auch der Fokus zu haben, okay, jetzt. Im Positiven und im Negativen. Ich glaube, das würde ich auch unter die Rubrik nehmen. Ich versuche, etwas Gutes zu machen.
Ja. Und für was bist du dankbar?
Das ist gerade ein guter Übergang, nochmal zum den Hund ins Spiel zu nehmen. Ich bin im Fall für mega viele Sachen dankbar, und zwar alltägliche Kleinigkeiten. Also zum Beispiel nur schon sicher daher zu reisen. Für das bin ich mega dankbar. Dass ich heute können mit zwei Leuten zu Mittag essen konnte, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, bin ich mega dankbar. Und das zieht sich einfach bei mir durch den ganzen Tag. Und von wegen Glauben. Am Abend, wenn ich meditiere, bedanke ich mich auch für das. Also ich bin super dankbar für die kleinsten, normalsten Sachen im Leben, die ich aber erst durch meinen Hund gelernt habe. Das Ziel, weil die einfach im Jetzt sind. Und nicht im Gestern, nicht im Morgen, sondern einfach im Jetzt. Und das ist hilft mir im Moment extrem viel.
Ja, das ist halt, es ist so einfach, wenn man bei den Tieren schaut, wir haben eine Katze zuhause.
Ja.
Die ist einfach gestrickt, die ist einfach im Moment jetzt, wenn sie kein Essen hat, hat sie kein Essen und dann ist mal die Welt nicht gut. Wenn man ein Essen gibt, dann isst sie und dann ist wieder alles in Ordnung und dann überlegt sie als nächstes, ja nicht, was mache ich jetzt noch heute Nachmittag, sondern sie geht dann einfach raus. Oder, also ja, das ist mega schön, wenn man das in diesem Moment leben kann. Finde ich persönlich, ist ein Ziel, das ich immer wieder versuche zu machen, aber es ist manchmal auch schwierig.
Ja, also für mich auch. Und wir haben jetzt gerade gedacht, wenn ich nur schon, jetzt gerade bei den Hunden, wir sind mit meinen Katzen aufgewachsen. Ich meine, bei einem Hund, wenn du 5 Sekunden aus der Haustür gehst und du kommst zurück, vielleicht 20 Jahre weg sein.
Ja.
Und diese Freude zu haben, ist etwas, wo ich noch viel daran arbeiten kann.
Mehr Gespräche und Sendungen über Themen rund um Gott und die Welt gibt es auf erfmedia.ch.
Music Loft Memories.
Wir schweifen ein bisschen ab, wieder nochmal in die Vergangenheit. Vor uns auf dem Tisch da liegen Discman, Walkman, iPod. Was für Erinnerungen lösen die Geräte bei dir aus?
Discman mag ich mich gut erinnern zu meiner möchte gerne Fußballprofi werden Zeit. Dass ich noch mit dem joggen bin und mir jedes Mal aufgeregt habe, dass es einfach nicht wirklich funktioniert. mit der CD drin. Dann der Walkman habe ich im Fall jetzt weniger Erinnerungen. Ich weiß gar nicht wieso. Das ist der Discman mehr da. Und der iPad habe ich, glaube ich, im Fall nur einen gehabt. iPod. Ja. Und dort habe ich jetzt, glaube einfach meine Gesamtbibliothek von Musik, weil ich habe irgendwann alle meine CDs in ein Bühnenbild von einer Band von mir, im Open Air St. Gallen investiert. Tausende von CDs.
Wow.
Weil ich so lange bei Plattenfirmen geschafft und ich habe, wie alle Ex-Label-Leute, ein Zimmer voll mit Musik, also mit CDs gehabt. aber habe es nicht jedes Mal mögen beim Zügeln mitschleppen. Und irgendwann gesagt, komm, wir geben die ab, wir können die für etwas Gutes investieren. Darum habe ich einfach meine gesamte Musik-Collection auf dem iPad, wo ich eben seit Spotify eigentlich gar nicht mehr brauche.
Ja. Meistens kann man es nicht mal mehr abspielen.
Ja.
Also ich hätte jetzt gerade im Auto noch einen CD-Player und sonst würde es dann schwierig werden.
Ja, mir auch.
Ja.
Stimmt.
Gut, gehen wir zurück von dem alten, von dem alten Gerät auf dem, was du heute machst.
Music Loft, der Gratis-Tipp.
Wir fragen an dieser Stelle eigentlich immer nach einem Tipp für andere Musikschaffende und da kannst du ja eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Darum lass uns doch mal eintauchen in die Big Five vom Musikbusiness. Das ist, du hast die Workshops, die wir anbieten, die Coachings, die noch besser die 5 Punkte definiert haben. Und ich finde es gerade schön, um auf die 5 Punkte noch einzugehen und vielleicht bei dir ein bisschen abzuholen, was gibt es da für Praxisbeispiele oder was gibt es etwas aus deiner Erfahrung, wo du jetzt könntest anderen weitergeben. Da hätten wir zum Beispiel das Booking. Was ist etwas, was du da findest, hey, das ist eine Erfahrung, die ein Künstler oder eine Künstlerin gemacht hat bei uns. Was hat ihr geholfen, um dort einen Schritt vorwärts zu machen? Oder wie du gesagt hast, vor so ein Level raufzukommen?
Vielleicht müssen wir es unterscheiden. Schweiz und international. Mhm. Bleiben wir in der Schweiz.
Ja,
also die Erfahrung, die ich jetzt bei Cold Kings gemacht habe, sagen wir mal, mit den Management-Bands, ist halt, wenn du in der Schweiz auf SRF 3 stattfindest, dann macht es dir das Leben als Künstler vom Tag also weg viel, viel einfacher. Das heisst, wenn du gespielt wirst und eine gewisse Relevanz hast, kommen Booking-Anfragen automatisch rein. Mhm. Und das reduziert sich nur mit dem Support von einem einzigen Sender, SRF 3. Also enorm wichtig, dort drauf stattzufinden. Jetzt finden aber die wenigsten dort drauf statt. Das heisst, was machen wir, um entweder dort drauf zu kommen oder halt ein bisschen aufwendiger Weg zu gehen, um zu sagen, aber wir müssen es auf eine andere Art und Weise probieren. Und dort ist für mich eines vom Wichtigsten ist das Booking-Mail. Mhm. Also die meisten, eben, ich habe unter anderem auch Booking gemacht als Empfänger von Mails, Mabart. Dort fallen viele Mails einfach nur schon durch, weil das Gefühl ist, ich muss zuerst ein Buch lesen. Oder? Es ist viel zu lang, dann musst du Sachen downloaden, dann musst du WeTransfers, aber also einfach der Aufwand für den Empfänger von Mail, der Booker, muss eigentlich so gering wie möglich sein. Ich muss so schnell wie möglich dort herkommen, wo ich mitnehme. Kurz etwas über die Band oder über den Act erfahren und nachher Musik.
Ja.
Und heutzutage, jetzt im Live-Bereich, auch oft hilfreich, irgendwelche Live-Aufnahmen. Mhm. Bild und Ton im Idealfall. Also das heisst, eins der Key-Elemente im Booking für mich ist, ein gutes Pitch-Mail zu haben. Mhm. Und ich tue das immer auf 3 Teile aufteilen. Mhm. Zuerst ganz kurz, wer bin ich, was mache ich? Dann der Pitch-Teil, was verkaufe ich? Das ist eben auch für viele so uncool. Man sich muss selber sich verkaufen. Und dort im Verkaufsteil muss auch rein, aus meiner Sicht, wieso oder was biete ich vielleicht anders als alle anderen, die genau das Gleiche machen. Mhm. Gibt es eine Geschichte? Mhm. Oder ein Geschichtchen? Oder irgendetwas? Oder eben ein Verkaufspunkt, ein Verkaufsargument? Mhm. Ein unique selling point. Was macht mich trotzdem ein bisschen anders als alle anderen, die das Gleiche machen? Und der dritte Teil ist nachher wie ein Call to Action, also eine Aufforderung, etwas zu machen. Mhm. In unserem Fall, wenn wir Mails verschicken, ist dann das so ein Link. Wir tun zum Beispiel einen Link auf ein Mail und dann gibt es so wie eine Secret Artist Page, nennen wir die bei uns. Das ist wie eine Landing Page. Und dort drauf sind alle Live-Aufnahmen, alle Videos, Fotos, Beschreibungen, Bios, ist alles da drauf, aber nicht im Mail. Weil das Mail ist eigentlich der Teaser, damit der, der es überkommt, mehr will darüber erfahren. Mhm. Also das ist sicherlich etwas Wichtiges, denn wenn man einmal eine Antwort oder wenn man noch keine Antwort kriegt, wie mache ich das Follow-up? Mhm. Schreibe ich nicht einfach, hast du mal ein Mail erhalten, weil meistens hat man es bekommen, aber es hat mich einfach nicht abgeholt, sondern bring einen neuen Verkaufspunkt rein. Ja. Hol mich irgendwo ab oder mach vielleicht das Follow-up-Mail, wenn du gerade einen neuen Song draussen hast oder irgendetwas. Mhm. Verkauf dich besser. Mhm. Und ich mache zum Beispiel nie mehr als 1, maximal 2. Weil, wenn ich mich nicht melde, interessiert es mich nicht. Mhm. Und als Booker von Festivals und Clubs und Events kriegst du so viele Mails pro Tag. Da kannst du gar nicht alle beantworten. Mhm. Also das Mail ist für mich immer das Erste. Dann geht es aber auch darum, wenn ich ein Mail verschicke, habe ich auch Sachen ready hindurch. Also eben, ist irgendeine Landingpage da? Ist eine Social-Media-Aktivität da? Habe ich all die Sachen am Start? Mhm. Sind gute, passende Fotos da? Hat es gute Beschreibung da? Ich rede immer vom gesamten Package, dass man im Prinzip zuerst alles vorbereitet im stillen Kämmerli, bevor das erste Mail rausgeht. Dass wenn ich denke, der Andi, das ist ein spannender Dude. Und dann gehe ich googeln und gehe auf die Links und merke so,
da hat es gar nichts.
Da hat es nichts. Oder nichts, wo mich davon überzeugen könnte, die wieder zu buchen.
Ja. Ja.
Dann hast du natürlich zweimal verloren. Hättest du die Aufmerksamkeit bekommen, aber das nächste Mail ist gerade ein Abfall.
Ja. Ja.
Also nicht nur das gute Mail haben, sondern das ganze Paket muss im Prinzip vorbereitet sein. Und da ist eben, du hast die Big Five angesprochen, das sind meine Big Five. Das ist nicht die Welt, hat das definiert, aber das sind einfach die Themen, die immer wieder aufkommen. Eben, du hast jetzt Booking angesprochen.
Genau. Eigentlich sind wir schon fast ein bisschen der Promotion.
Das wäre gerade der nächste Punkt.
Genau.
Das muss aus meiner Sicht alles Hand in Hand gehen. Weil ein Booking-Mail setzt voraus, dass du auch gute Promo-Idee oder Setup hinten dran bereits schon parat hast. Und nicht zuerst, wenn du denkst, jetzt muss ich zuerst 50 Shows buchen, aber steht noch gar nichts an einem Plan.
Ja.
Eben,
ja.
Es hat noch keine guten Videos oder es hat noch keine guten Fotos oder Beschreibung oder irgendeine Strategie.
Ja.
Weil ich persönlich möchte immer sehen, haben die sich etwas überlegt und haben die irgendeinen Plan? Weil wenn nicht, ist es einfach oft auch noch zu früh.
Ja. Ja.
Selbst wenn vielleicht die Musik schon ready ist, braucht es eben mehr als nur die Musik. Und das vielleicht auch ein bisschen zurück zu der Frage Unterschied früher und heute. Die Labels haben einem das früher aufbereitet, begleitet daher. Und man ist dann raus, wenn man das Paket hat. Wenn ich das allein heute mache, die meisten wissen gar nicht, was es braucht, verständlicherweise.
Ja, klar.
Und darum machen wir, oder ich unter anderem, genau die sogenannten Music Business Mindset Coachings. Eigentlich machen wir das, was die A&Rs heute noch für die Acts machen, muss gesigned haben. Aber für alle anderen eben logischerweise nicht.
Klar.
Und dort gibt es so Services wie wir, die genau das anbieten. Promo, ganz ein wichtiger Teil. Social Media übernimmt heute natürlich die ganzen Musikmagazine, die von früher die waren, ob du etwas breakst oder halt nicht. Also ein 3- oder 5-Star-Review irgendwo ist entscheidend für eine Karriere. Und das kann man heute alles selber bis zu einem gewissen Punkt mit aufbauen, mit beeinflussen. Und dort sehe ich auch da, was wir wirklich machen, um zu sagen, okay, wir suchen deinen Weg. Schauen, was braucht es, dass du kannst, gebucht werden, dass du die richtigen Leute überhaupt anschreibst, mit dem richtigen Inhalt, also Promo, die ganze Vermarktung, die dahinter steckt.
Ja.
Das ist wieder ein Vorteil von heute. Man kann das selber machen. Und der Nachteil ist, man macht es oft nicht gut genug. Weil es heisst ja aber, meine Musik muss genug Message sein. Und es muss gut genug sein. Es reicht, wenn der Song gut ist. An das glaube ich nicht.
Es braucht viel mehr Geschichte dahinter. Etwas, was man kann packen kann. Es braucht etwas Greifbares, etwas, was man wie kann merken kann. Das ist ein Unterschied zu eben. Das hast du vorher schon gesagt beim Booking. Das, was ein bisschen den Unterschied macht zu anderen.
Man muss sich irgendwo auch ein bisschen abheben. Und da haben wir Schweizer oft auch Mühe, zum Herstellen, ja, ich bin der und ich mache das und ich mache das anders. Ob jetzt das die Leute gut finden oder nicht, das können wir damit nicht selber beeinflussen. Aber man muss sich irgendwie ja zeigen. Und das ist jetzt nur zwei Themen. Jetzt haben wir Booking und Promo. Wichtig für mich ist auch das ganze Timing. Die ganze Budgetierung, also Geld. Ein Riesenthema. Überall.
Was hast du für Erfahrungen von jetzt vielleicht Newcomer, wo du merkst, das wäre etwas, das müssen wir schon ein bisschen berücksichtigen?
Ich will nicht sagen, der Hauptfehler, aber was die Leute oft, was ich anders würde machen, ist, ich würde nicht zuerst als Debüt eine Doppelplatte aufnehmen, auf Goldvinyl, Doppelpresse, sondern ich würde zuerst überlegen, habe ich irgendein Budget? Und wenn ja, wie setze ich das geschickt ein? Das heißt, muss ich wirklich jetzt schon 15 Songs aufnehmen? Oder lange vielleicht, wenn ich mal 2, 3, 4 Songs aufnehme und einmal herausfinde, interessiert das überhaupt irgendwer? Und wenn ja, dass man dann Schritt für Schritt das Projekt wie anfängt aufzubauen. Also ein Timing und ein Budget ist für mich, eben darum sind es eins von den Big Five, ja, genau gleich wichtig. Und es kommt nicht das und das, das kommt eigentlich alles parallel miteinander. Mhm. Aber oft kommt man dann zu uns und sagt, ja, jetzt haben wir gerade aufgenommen für 20'000 Stutz und ah, das Coaching, das kostet auch etwas. Ja, also kein Geld mehr, ich mache es jetzt halt leider selber.
Ja.
Also Timing, wenn, wer macht was, bis wann, zu welchem Preis, ist übrigens eines von meinen Mantras, wo ich immer über alle To-Dos lege. Dort kann es hilfreich sein, wenn man sich die Frage vielleicht auch mal mit Mitmusizierenden anschaut und bespricht.
Ein bisschen aufteilt auch.
Ja. Und auch schauen, wie machen es die anderen. Durch den Erfahrungswert von anderen, der vielleicht nicht funktioniert hat, finde ich immer sehr hilfreich. Mhm. Weil wenn du Copy-Paste machst von einem Act, den du cool findest, ist es oft schwierig, genau das Gleiche zu machen.
Ja.
Also Timing, Budget, enorm wichtig. Dann Aufnahmen ist ein weiterer Punkt und Releases.
Ja.
Jetzt gerade auch ein bisschen vorne weggenommen, kommt es extrem darauf an, finde ich, wann machst du Aufnahmen und wann du es releasen. Weil die Künstler wenn das Zeug heute aufnehmen, morgen veröffentlichen. Das verstehe ich.
Ja.
Aber oft ist es einfach so, es kommt niemand mit über, wenn du das Zeug morgen einfach droppst.
Und eigentlich wartet ja niemand auf dich.
Nicht eigentlich.
Ja. Also so böses
Töne. Nein, aber es ist doch die Realität. Ja. Und ich verstehe das auch gut, dass man, wenn man die Sachen fertig hat, wird rauslassen. Das verstehe ich auch gut. Aber meine Aufgabe ist, die Leute zu überzeugen, dass es vielleicht auch ein guter Weg sein könnte, um zu sagen, wir tun all die Songs, die wir aufgenommen haben, oder viele von diesen Songs, auch aktiv promoten. Und nicht einen Song promoten und nachher ein Album mit 15 Songs rauslassen und man ist enttäuscht, was einfach nichts passiert. Darum auch das Song-by-Song-Releases. Oder das ist halt zum Beispiel auch etwas, vielleicht noch, was ist anders heute und früher. Ich habe Musik konsumiert, albummässig.
Ja, ja.
Heute konsumierst du Song-by-Song.
Ja, genau.
Das heisst, das verändert extrem viel, auch in der Vermarktung. Also heute ist es halt auch leider viel mehr ein Single-Markt geworden. Man muss einzelne Songs promoten und veröffentlichen. Und dann, wenn man noch eine Platte anschiebt, ist das ja gut und recht. Aber am Anfang muss man zuerst mal eine Fanbase aufbauen. Und da braucht es eben all von diesen Komponenten.
Ja, ja.
Und ich habe oft die Frage, ja, muss man zuerst live spielen oder zuerst releasen? Es kommt darauf an. Im Idealfall kann man das alles ein bisschen parallel auffahren, die verschiedenen Sachen.
Dann gibt es ja noch den Punkt 5, den ihr habt, Kollaboration und Netzwerke. Das, was du ja extrem hast können machen, auch früher schon mit deiner Labelerfahrung und allem. Das ist, glaube ich, für viele Künstlerinnen und Künstler im ersten Moment völlig überfordernd. Netzwerke. Wie gehst du das an, wenn du jetzt vielleicht wirklich bis jetzt in deinem stillen Kämmerchen zuhause auf dem Sofa mit der Gitarre Songs gemacht hast, gemerkt hast, hey, das wäre cool, ich würde gerne, aber wie baust du von dort auf ein Netzwerk auf?
Ich habe zwei Antworten im Kopf. Der eine ist, gewisse Würfe bewusst ins kalte Wasser, also ins Eiswasser sogar. Das heisst, ich tue sie einfach, also ich frage sie zwar, also kann ich die an die und die Person vermitteln? Sagen wir Social Media. Und dann ist es oft so, dass, weil es durch mich kommt und sie mich kennen, dass, glaube ich, eine gewisse Vertrauensbasis da ist. Das heisst, von beiden Seiten. Das heisst, sie müssen einfach mit diesen Leuten her sitzen und denen erzählen, was sie sind und was sie machen. Das klingt super einfach, ist aber für viele schon eine mega Hürde zum Überspringen. Das ist das eine. Das andere ist, ich versuche ihnen durch Gespräche, durch die Coachings aufzuzeigen, was das mir hilft. Und ich rede oft dann in dem Moment von mir und nicht, Andi, du musst jetzt mit, damit das, sondern ich habe das Glück, dass ich schon so lange das mache und auch viele Beispiele halt habe, wo ich kann bringen und sagen, mir hat es in dieser Situation geholfen, das und das zu probieren. Und es ist auch immer mit dem Nebensatz, ob es funktioniert. Weiß im Fall nicht. Aber probieren wir es doch bitte. Und wenn wir aber auf jemanden zugehen, müssen wir dieser Person genau können sagen, warum komme ich auf dich heute zu und was will ich von dir? Und das ist oft im Fall die grösste Aus- und Überforderung. Weil selber zu wissen, aber was will ich jetzt genau vom Andi? Und darum, ein weiteres Mantra ist vom Kopf aufs Papier.
Ja.
Sagen, okay, komm, schreib es auf. Was willst du vom Andi, wenn du ihn nachher triffst? Weil im Kopf tun es oft gut und einfach. Oder? Ja. Und dann hockst du dort und denkst so, was will ich genau? Darum aufschreiben. Und das sind zum Teil einfach auch so Übungen, wo man zum Teil anschauen und denken so, was? Also sind wir da in der Schule und sagen, ja, wir sind in der Schule. Weil wir lernen, ich übrigens auch, bei jedem Coaching lerne ich immer wieder etwas Neues dazu. Mhm. Und da, dass ich mit relativ vielen jungen Bands zu habe, bin, obwohl ich nicht mehr der Jüngste bin, jetzt im Vergleich zu den 20-Jährigen, habe ich das Gefühl, ich bin wie immer am Ball. Weil die bringen mir ja den Alltag ins Büro. Mhm. Und erzählen genau, was ihr Struggle und Lust und Frust ist. Von dem her sind das zwei für mich Möglichkeiten, wie ich das handhabe.
Jetzt hast du eigentlich schon recht viel erzählt, wie das bei euren Coachings so ein bisschen läuft. Aber was erwartet mich sonst noch so an einem Coaching oder so an einem Workshop? Das sind ja so eintägige Workshops, die ihr anbietet.
Mhm. Also eben, es sind zwei verschiedene Sachen. Ich habe die letzten 5 Jahre habe ich hauptsächlich 1-zu-1 Coachings gemacht. Und das funktioniert super, weil da können wir, das ist ja sehr intim. Da kannst du mir erzählen, wer du bist und was du machst und was du willst. Und bei mir jetzt immer Platz zu machen, träumen. Und auch ein bisschen umspinnen am Anfang. Weil ich finde, wir müssen das Zeug ein bisschen aufblasen, weil die Realität und die ganzen Abers, die kommen früh genug. Also das 1-zu-1 Coaching, das ist, hat sich recht gut etabliert. Was wir jetzt immer mehr machen, ist die Gruppenworkshops. Das heisst, ich tue an einem Tag vom, glaube ich, 10 bis 6 geht es nur um die Big Five. Das heisst, ich habe einen Ablauf entwickelt, wo wir im Prinzip wie, egal wo du bist in deiner Karriere, wir spielen deine Karriere, also du für dich, dank meiner extrem mühsamen Fragen, die ich stelle, spielen wir wie, was bisher geschah, also eine kurze Standardbestimmung und nachher der Plan, wie können wir unserem grossen Ziel näher kommen. Spielt jeder, der an diesem Workshop ist, individuell durch, aber teilt es nachher mit den anderen. Und dann kommen eben ganz andere Fragen von anderen Bands, anderen Mitmusizierenden, als wenn nur immer wir zwei darüber reden. Und das gibt eine unglaubliche Dynamik. Und bis jetzt Glück gehabt, dass die Leute auch die Offenheit mitbringen. Weil das eben, man zieht sich eigentlich mehr oder weniger ein bisschen aus von den anderen. Aber es funktioniert. Das heisst, ich bin an dem Workshop eigentlich mit, so wie du heute, der Moderator, der versucht, irgendwie einen roten Faden reinzubringen, aber der wertvolle Inhalt kommt von den Anwesenden. Mhm. Und das habe ich jetzt einfach auch immer mehr, oder mache ich immer intensiver, weil meine Schulerfahrung, die ich nebenan mache, ja jede Woche Testphasen hatte. Mhm. Dass ich auf das Mal vor einer Klasse stand mit 20 komplett verschiedenen Studierenden, aber muss irgendetwas entwickeln, das für alle hoffentlich irgendwo irgendwie interessant und hilfreich sein könnte. Mhm. Mhm. Und ich relativ schnell merke, nein, ist nicht ich, sie. Ich gebe den Inhalt vor und sie müssen das Gespräch führen und sie müssen sich unterstützen. Und das mache ich jetzt im Prinzip mehr oder weniger gleich in diesen Workshops. Mhm. Und je breiter das Musikrichtige und auch die Alterrange ist, desto spannender ist es. Mhm.
Und das ist schon das erste Mal Netzwerk untereinander, was eigentlich passiert in dem Moment.
Ja. Und eben auch die Erfahrungswert Austausch, das gibt denen so viel mehr, als irgendwo einen richtigen oder falschen Weg vorgeben. Weil das gibt es für mich nicht. Für mich gibt es nicht einen richtigen Weg. Es gibt gewisse falsche Wege. Mhm. Aber auch dort kann ich sagen, das macht es eigentlich absolut keinen Sinn, aber der Song ist Nummer 1. Also weißt du, Schicksal und Glück. Mhm. Oft ist es einfach am richtigen Moment, am richtigen Ort sein oder die richtige Person hat den Song genau heute bekommen oder spielt ihn. Früher waren das DJs, die auch einen Einfluss hatten, Radio-DJs, Club-DJs. Heute ist es diverse andere Möglichkeiten, die einfach nicht kannst mit beeinflussen kannst.
Die nächsten Termine von diesen Workshops sind im August, im September und im November. Wie kann man sich anmelden, wenn wir das machen? Machen wir einen kurzen Werbeblock.
Ja, am besten gehen wir auf unsere Homepage www.coldkings.com/workshop und dort sind Daten drauf. Und dann hat sogar einen Link, was heisst hier bewerben oder anmelden. Dann drückst du drauf, dann kriege ich ein Mail und dann sage ich, es hat noch Platz oder es hat keinen. Super einfach.
Klingt easy.
Ja, es muss, so Sachen müssen easy sein, wie das Beispiel, das ich gebracht habe mit der Booking-Agentur. Die haben keine Zeit, sondern weiß ich nicht, was müssen alles machen, sondern so einfach und so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Ein Klick, ich komme, fertig.
Danke vielmals, Marc Benecker. Bist du bei uns im Podcast gewesen und hast mit mir ein bisschen über dein Leben, über deinen Weg in der Musikbranche geredet und eben so ein paar Tipps durchblicken lassen für die Musikschaffende.
Danke nochmal für die Einladung.
Nächsten Monat sind wir wieder zurück mit meinem nächsten Podcast, dann auch wieder mit einer Akustik-Session. Und bis dahin folgt uns doch auf Insta, auf TikTok oder schaut den YouTube-Kanal rein. Ich verabschiede mich und wie immer das letzte Wort gehört dem Gast, Marc Berniger.
Ich wünsche mir viel mehr Klarheit und Inspiration im Musikbusiness und hoffe, dass ich mit unserer Dienstleistung etwas dazu beitragen kann.
Music Loft, ein Podcast von ERF Media Schweiz. Entdeck Schweizer Musik und hilf mit, dass wir weiterhin Popmusik aus der Schweiz mit Podcast und Akustik-Session vorstellen können. Jetzt mitfördern auf musicloft.ch.